Ja, wir haben einen langen Bibeltext eben miteinander gelesen und jetzt werde ich uns einen noch längeren Bibeltext vorlesen. Ich bitte einfach um alle Kraft, die wir aufbringen können, diesem Bibeltext zuzuhören. Markus 5, Vers 21 bis Vers 43. Jesus fuhr wieder ans andere Seeufer zurück. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Noch während Jesus am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus, sah ihn, warf sich vor ihm nieder und bat ihn dringlich: Meine kleine Tochter ist todkrank. Komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Eine große Menschenmenge folgte Jesus und umdrängte ihn. Es war auch eine Frau dabei, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Jesus bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war, und sofort drehte er sich in der Menge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Die Jünger sagten: Du siehst, was die Leute sich um dich drängen, und da fragst du noch: Wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es war. Die Frau zitterte vor Angst. Sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden. Während Jesus noch sprach, kamen Boten aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus: Deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Lehrer nicht weiter zu bemühen. Jesus hörte mit an, was sie redeten, und sagte zu dem Synagogenvorsteher: Erschrick nicht, hab nur Vertrauen. Er ließ niemanden weiter mitkommen außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das laute Klagegeschrei. Er ging ins Haus und sagte: Was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf sie alle hinaus, nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die 3 Jünger mit sich und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er nahm es bei der Hand und sagte: Talita cum, das heißt übersetzt: Steh auf, Mädchen. Das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Alle waren vor Entsetzen außer sich. Aber Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein, es niemand weiter zu erzählen. Das letzte Mal, dass ich über diesen Text gepredigt habe, das war in einem Zusammenhang vom Thema Freiheit. Und ich denke, das macht auch Sinn. Freiheit, ist das eigentlich überhaupt ein Thema für dich, für uns heute? Wir leben ja in einer freien demokratischen Gesellschaft. Artikel 2 Grundgesetz, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, die dann natürlich, wie das ein Bundespräsident mal gesagt hat, an der Nasenspitze des anderen endet. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person also. Dazu kommen Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit, Meinungs-, Informations-, Pressefreiheit, Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre. Also kann man doch sagen, wir kennen keine Sklaverei, keine Unfreiheit, keine Unterdrückung, höchstens die Qual der Wahl, die sich uns so bei so viel Freiheit dann bietet. Aber in dem Predigttext hören wir, wie verzweifelt dieser Mann Jairus ist. Der Synagogenvorsteher und Vater. Er wirft sich vor Jesus auf den Boden. Er fleht ihn an. Er hat Angst, unsagbare Angst, dass seine Kranke, seine todkranke Tochter stirbt, dass er sie verliert, seine einzige, vielleicht seine einzige Tochter. Und das ist tragisch und dramatisch. Und in diese Geschichte eingewoben ist dann die Begegnung von Jesus mit einer Frau, die krank war. Seit 12 Jahren litt sie an starken Blutungen, vielleicht krankhaft starke Menstruationsblutung oder eine chronische Gebärmutterblutung. Wie auch immer, im griechischen Grundtext wird angedeutet, dass die Frau durch ihre chronische Erkrankung als unrein galt. Sie durfte nicht berührt werden. Das Betreten des Tempels, die Teilnahme an religiösen Festen, zum Beispiel Passafest, waren ihr unmöglich. Ähnlich wie Aussatz schloss sie ihre Krankheit aus der Gesellschaft aus der menschlichen Gemeinschaft. Und deswegen tritt diese Frau dann auch von hinten an Jesus heran, 12 Jahre krank, 12 Jahre Isolation, Quarantänestation, 12 Jahre lang keine Freiheit, ein normales Leben zu gestalten. Sie hat Hilfe gesucht bei vielen Ärzten und es hat nichts genutzt. Im Gegenteil, es wurde schlimmer. Und diese Erfahrung, sowohl von dem Jairus als auch von dieser Frau, die kommen mir nahe. Das kenne ich und ich glaube, das kennst du auch. Freiheit heißt doch, ich habe Raum zu leben. Ich kann mein Leben gestalten. Ich kann lieben und geliebt werden. Und wenn dann Krankheit und Tod uns persönlich oder einem Menschen, der uns nahesteht, zu dem kommen, zu uns kommen, dann wird dieser Raum zu leben eng. Dann kommt die Angst. Und dann geht die Hoffnung. Und dann ist das Ende eines selbstbestimmten Lebens in Sicht. Und deswegen heißt es auch im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 5, die Menschen sind durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven. Ich erinnere mich noch gut. Ich war so 10, 11 Jahre alt und ich kapierte zum ersten Mal, das kam wie eine ganz überraschende Erkenntnis in mein Bewusstsein, ich muss sterben. Irgendwann, aber vielleicht auch schon morgen. Und ich weiß noch, wie ich vor der Uhr stand und dachte, Rolf, vielleicht bist du um 17 Uhr tot. Meine Eltern haben das nicht verstanden. Tagelang lief ich wie betäubt herum. Nichts wollte mir mehr schmecken. Spielen machte mir keinen Spaß mehr. Der amerikanische Autor Ernest Becker schreibt in seinem Buch Dynamik des Todes, der Gedanke an den Tod, die Furcht vor ihm verfolgt das Tier Mensch wie nichts sonst. Die Furcht vor dem Tod ist eine der Triebfedern menschlichen Handelns. Und jetzt stellt sich die Frage, wie finde ich Freiheit? Wo finde ich Hoffnung, die stärker ist als der Tod und als seine Vorboten, Krankheit, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Und da ist jetzt diese Geschichte. 2 Leute genau in diesem Dilemma. Keine Hoffnung, Furcht vor dem Tod. Eine Wundergeschichte ist das. Mit Wundergeschichten tun wir uns, das erlebe ich immer wieder, schwer. Weil wir das ja nicht so reproduzieren können mit dem Wunder. Das wäre ja schön, wenn wir alle Krankenheilung zum Frühstück erleben würden und zum Mittag dann Totenauferweckung. Aber so ist es ja nicht. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis, auch wenn wir sagen, ja, so ist das im Glauben. Wunder sind jetzt der Standard unseres Lebens. Das stimmt ja auch gar nicht. Schauen wir genauer hin. Da ist dieser verzweifelte Jairus mit seiner Riesenangst vor dem Tod seiner Tochter. Und er wandte sich an Jesus. Und Jesus ging mit ihm. Das war zunächst einmal ein Hoffnungsschimmer in seiner Finsternis. Er war nicht allein. Jesus Christus, der Mann, von dem alle sagten, er ist von Gott gesandt, der war bei ihm. Und als er dann mit Jesus zusammen vor dem toten Mädchen stand und Jesus das Kind an der Hand fasste und durch diese einfache Geste und durch ein einfaches Wort, Mädchen, steh auf, den Tod überwand und das Mädchen zurück ins Leben brachte, da war diese Finsternis durchbrochen. Da war diese Angst, es geht nicht weiter und es ist aus, überwunden. Jesus sagte vorher, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Wie meinte er das? War das Mädchen vielleicht gar nicht richtig gestorben, nur scheintot? Wenn man den Text sich so vor Augen führt, dann wird diese Option mehrfach ausgeschlossen. Nein, hier sprach Jesus angesichts des toten Mädchens dem Tod die Macht ab. Nur durch Jesus und seit Jesus ist die Macht des Todes gebrochen. Hinter den Worten von Jesus steht ein ungeheurer Anspruch. In dem toten Mädchen nahm Jesus schon das neue Leben wahr, was durch ihn in die Welt kam. In dieser Geschichte klingen schon Karfreitag und Ostern an. Jesus starb am Kreuz stellvertretend für uns und wurde nach 3 Tagen auferweckt von den Toten. Und sein neues Leben ist unser neues Leben. Mit ihm dürfen auch wir über die Grenze des Todes hinweg Hoffnung haben und leben. Und deswegen gilt dieses Wort von Jesus, dem, was er Jairus gesagt hat, fürchte dich nicht, glaube nur auch uns. Der Tod verliert seine Macht über uns, wenn wir mit Jesus gehen. Durch Jesus erleben wir Freiheit von der Sklaverei des Todes. Und dann die Frau. Von niemand durfte sie berührt werden und deswegen drängte sie sich in der Menschenmenge um Jesus von hinten heran an ihn, berührte ihn und sein Gewand. Sie erwartete Heilung von der Berührung der Person, eigentlich nur von der Berührung dieses Stofffetzens. Es war ja eine damals vertraute magische Vorstellung. Heilende Kraft strömt über, wenn der Wunderheiler den Kranken berührt oder sogar wenn der Kranke Gegenstände berührt, die mit dem Wunderheiler in Verbindung stehen. Und genau das geschieht auch. Sofort hört die Blutung auf. Hier hätte ja die Geschichte aufhören können. Wunder ist passiert, Frau ist geheilt, alles okay. Aber es geht weiter. Jesus spürte, etwas ist passiert. Kraft ist von mir ausgegangen. Und er fragt, wer hat mich berührt? Er wollte mit der Frau in Kontakt kommen. Und dann kommt es zu dieser dramatischen Schlussszene. Zitternd vor Furcht kommt die Frau zu Jesus, fällt vor ihm nieder, gesteht die ganze Wahrheit. Warum fürchtete sie sich? Vielleicht, weil sie jüdische Reinheitsvorschriften verletzt hatte. Vielleicht, weil sie sich ihrer Krankheit geschämt hat. Vielleicht, weil sie illegitim Kraft vom Wunderheiler geraubt hat. Vielleicht auch, weil ihre Handlung hätte missdeutet werden können als ein Versuch, ihre Krankheit durch Übertragung loszuwerden. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Ich finde, hier wird es deutlich, worum es geht. Es geht nicht zuerst um das Wunder, sondern es geht um den Glauben. Jesus verstand seine Wunder immer als Zeichen. Jesus hat seine Wunder nicht um der Wunder willen getan. So einen neuen Level von Leben ohne Sorgen, ohne Schmerz. Nein, Jesus wollte, dass die Leute nicht das Wunder finden, sondern ihn, den Sohn Gottes, den einzigen, der wirklich Hoffnung angesichts des Todes hat. Und dann redet er diese Frau als Tochter an. Das ist eine ganz vertrauliche Anrede. Da ist auf einmal eine ganz tiefe Vertrautheit zwischen Jesus und der Frau. Und er sagt ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Glaube, das war damals, also bei solchen Wunderheilern, immer eine Reaktion. Wenn ein Wunder geschah, dann reagierten die Leute mit Glauben an den Wunderheiler. Im Neuen Testament ist das ganz anders. Glaube gehört dazu, dass das Wunder geschieht. Und es ist immer ein Glaube, den Jesus erweckt, der sich entzündet an Jesus, wo Menschen sagen, ich habe Vertrauen. Mit Jesus könnte es Veränderung geben, Bewegung geben. Und die Frau, die war ja reichlich, wie soll ich das mal sagen, in ihrem Glauben unorthodox. Das waren magische Vorstellungen. Die hat nicht verstanden, die hat auch den jüdischen Glauben wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Und das, was Jesus zu sagen hatte von Gott, dem Vater, hat sie auch nicht verstanden. Aber durch seinen Zuspruch, dass Jesus ihr sagt, dein Glaube hat dir geholfen, hebt Jesus das magische Denken dieser Frau im Glauben auf. Er sagt ihr, weißt du, Frau, eigentlich hast du Vertrauen zum allmächtigen Gott gehabt. Und so verwandelt sich das magische Denken der Frau zu einem heilenden Glauben. Geh hin in Frieden. Frieden, das meint, wie das hebräische Shalom, heil sein. Das soll dieser Frau wohlergehen. Sie soll den Frieden haben, den der Glaube an Gott schenkt. Jesus hat diese Heilung nicht als Arzt vermittelt, sondern als derjenige, und der Glauben an Gott geweckt hat und so die Plage dieser Frau weggenommen hat. Ich finde, diese Geschichten, diese und die andere, lädt uns ein, Jesus zu vertrauen. Angesichts von Krankheit, angesichts von Tod, Hoffnungslosigkeit und Angst. Diese Geschichte lädt uns ein, dem Jesus zu vertrauen, der so mächtig war und ist, dass eine Berührung seines Gewandes zur Heilung eines 12 Jahre lang dauernden Leidens führte, was bis dahin unheilbar war. Aber diese Geschichte macht auch deutlich, dass solch ein Glaube auf Hindernisse stößt. Schauen wir uns noch mal den Jairus an. Da kommt er in seiner Verzweiflung zu Jesus. Er fasst sich ein Herz, er spricht ihn an. Mitten in dem Wuling, was immer um Jesus los war. Und Jesus kommt ja sogar mit. Und dann kommt es aber zu Verzögerung. Und da muss er erleben, dass sich Jesus auch um andere kümmert, als um ihn und sein Anliegen und seine Tochter. Da ist diese Frau, die von hinten an ihn herantritt, wie enttäuschend, wie frustrierend. Jairus erlebt, Jesus kümmert sich um andere, aber nicht um mich. Und dann kommen seine Leute aus seinem Haus und sagen, deine Tochter ist gestorben, warum bemühst du den Meister noch länger? Vergiss es doch, Jairus, Jesus kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Auch das ist ein massives Hindernis für Jairus, dran zu bleiben in seinem Vertrauen, dass Jesus seine Hilfe ist. Jesus ermutigt ihn, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist ein Schlüsselsatz in diesem ganzen Bibeltext. Fürchte dich nicht, glaube nur. Lass dich nicht beirren von all diesen Hindernissen, die sich vor dir auftun und wo du den Eindruck hast, eigentlich kann ich es jetzt aufgeben. Jesus kann nicht helfen, Jesus will nicht helfen, Jesus ist auch nicht der Richtige für mich. Jesus ermutigt ihn, fürchte dich nicht, glaube nur. Und dann gehen sie ja weiter, immerhin, und als sie beim Haus des Jairus ankommen, ist dort ein Riesentumult. Die Menschen weinen und klagen heftig. Und damals im Orient war das schon echt eine Nummer, wenn da geklagt wurde. Da wurden die Emotionen freien Lauf gelassen. Ein richtiges Chaos. Jesus sagt dort hinein, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Und die Reaktion der Leute, sie lachen ihn aus. Und die Reaktion von Jesus, er warf sie hinaus. Was für Hindernisse! Und da wird deutlich, dass Glaube kein Spaziergang ist. Glaube ist nicht so ein nettes Topping auf einem mehr oder weniger appetitlichen Salat, wo das noch dazu kommt, eine philosophische Anschauung, die vielleicht hilft, die Dinge etwas besser einzuordnen. Glaube, das hieß für Jairus und das hieß für diese Frau, mit dem, was sie existenziell am meisten angekratzt hat, mit ihrer ganzen Hoffnungslosigkeit, mit ihrer ganzen Verzweiflung, damit kommen sie zu Jesus und sie halten fest daran. Trotz aller Hindernisse. Und das schaffen sie nicht von sich aus, sondern Jesus ermutigt sie. Jesus sagt dem Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Und Jesus spricht diese Frau an und holt sie aus der Anonymität heraus und sagt, Frau, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Wenn wir glauben über Hindernisse hinweg, dann ist das keine Garantie für Totenauferweckung. Sowas ist uns nur in der Bibel garantiert am Ende der Zeit. Da heißt es, wenn alle Toten auferweckt werden. Wenn wir mit unserer Krankheit zu Jesus kommen, dann ist das keine Garantie dafür, dass wir alle geheilt werden. Und nie mehr ins Krankenhaus müssten. Aber der Glaube, zu dem Jesus uns einlädt, der beinhaltet die Gewissheit, Jesus ist der Herr über den Tod. Und immer wieder setzt er auch Zeichen, dass es so ist. Aber noch leben wir in einer Welt, die vom Tod gekennzeichnet ist. Aber wir haben einen Herrn, der den Tod überwunden hat und wir wissen, dass wir mit ihm über die Grenze des Todes hoffen und leben werden. Ich fand diesen Gedanken sehr hilfreich einmal, dass all das, was wir im Hier und Heute erleben, eine Vorbereitung ist auf das Leben, was Jesus, was Gott uns in Ewigkeit zugedacht hat. Und die 70, 80, 90 Jahre, die wir hier haben, sind so viel und vielleicht noch viel, viel weniger im Vergleich zu der Ewigkeit, für die Gott uns berufen hat. Und deswegen sind die Dinge, die wir hier erleben, auch die schweren Sachen. Sie sind eine Vorbereitung, aber sie sind nicht das eigentliche Leben, was es zu gewinnen gelte und ohne die Krankenheilung ist das ganze Leben im Eimer. Wir haben, das haben wir letzten Sonntag in der Predigt von Pastor Arne Völkel gehört, wenn wir beten, nicht die Gewissheit, dass alle unsere Gebete so erhört werden, wie wir wollen. Wenn wir zu Jesus kommen, dann tun wir das betend. Aber wir haben die Gewissheit, dass unsere Gebete nicht ins Leere gehen. Dass Jesus mit uns geht und dass das den Unterschied ausmacht und dass das das Wunder ist. Und manchmal ist es eine Krankenheilung. Und vergleichsweise selten ist es eine Totenauferweckung. Es gibt sehr, sehr wenig Menschen, die das heute erleben. Aber ganz, ganz gewiss ist es, dass Jesus mit uns geht und dass er uns eine völlig veränderte Situation schenkt, mitten in unserem Leid, in unserem Leben. Samuel Koch, der Mann, der über eine unglaubliche körperliche Fitness verfügte und dann in dieser Fernsehshow Wetten, dass diesen schrecklichen, tragischen Unfall erlitt, wo er von fortan querschnittsgelähmt war, er hat gelernt, aus dem Glauben, aus dem Vertrauen zu Jesus heraus, sein Leben anzunehmen. Er hat gesagt, ich bin dankbar für jeden Tag, den ich lebe. Das war eine sensationelle Nachricht. Der Mann hat ein Buch geschrieben, der wurde in jeder Talkshow gefragt. Warum? Weil so viele Leute sagen, mein Leben ist Käse. Mein Leben ist Mist, weil ich nicht alles machen kann. Und wenn Krankheit kommt, dann ist das das Ende im Gelände. Weil so viele Menschen keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Ich habe die Zahl erwähnt, die Zahl der Suizide in Deutschland ist höher als die Zahl der Verkehrstoten. Und da ist ein Mann, dieser Samuel Koch, und er sagt, ich bin dankbar für jeden Tag, den ich leben kann. Das ist ein Wunder. Und das ist ein Wunder über die Grenze des Todes und der Krankheit hinweg. Und dazu lädt uns Jesus ein, fürchte dich nicht, glaube nur.